hören Sie nun Pastor Michael DeSimone. Was für ein großartiger Tag, was für ein Segen, heute hier zu sein. Was für ein Segen, die Wahrheit zu kennen und Gottes Lebensweise zu kennen. Zu wissen, was dieser heutige Tag darstellt. Wissen Sie, wir sollten bereits über diese Bedeutung nachgedacht haben in den vergangenen Wochen. Wir haben das Passafest gefeiert und wir sprachen von dieser Zeit. Wir sprachen von Johannes 14 und Johannes 16, als Christus verheißen hat, den Heiligen Geist zu senden. Was für ein wunderbarer Segen, dass wir das haben können, dass wir diesen Geist in uns haben können, dass er mit uns arbeiten kann. Ich möchte nicht zu tief in die Materie einsteigen, noch nicht, aber darüber möchte ich heute sprechen. Natürlich, deswegen sind wir ja hier. Das wollen wir heute hören, etwas mehr darüber erfahren. Schlagen wir auf Johannes Kapitel 4. Johannes Kapitel 4 und Vers 23. Hier spricht Jesus Christus zu uns. Johannes 4, Vers 23. Jesus Christus sagt, aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter und Geschwister, das sind wir. Wir müssen diese sein, wahre Anbeter. Dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Er sagte, es kommt die Stunde und ist schon jetzt. Als Gottes Volk müssen wir ihn in der Wahrheit anbeten. Das heißt, gemäß diesem Wort der Bibel, seinem Wort. Und der Geist muss uns leiten, gemäß diesem Wort, muss uns die Kraft geben, nach seinem Wort zu leben. In Johannes 16, schlagen wir Johannes 16 auf. In Johannes 16 bereitet Jesus Christus die Jünger auf das Kommen des Heiligen Geistes vor, dass er sie führen soll, ihren Sinn leiten soll. Und Jesus hat wirklich viel Zeit damit verbracht, sie auf das vor ihnen liegende Werk vorzubereiten, ihnen zu zeigen, wie sie den Heiligen Geist auf die Weise nutzen könnten, wie es beabsichtigt war. Er gab ihnen Leitung und Orientierung. Johannes 16 und Vers 13. Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, und wir werden uns später mehr mit dieser Formulierung befassen, aber ich möchte ein paar Dinge hier betonen, der Geist der Wahrheit wird euch in alle Wahrheit leiten. Gottes Geist wird uns in aller Wahrheit leiten. Es gibt keine Lügen, es geht nicht um Ideen von Menschen, nicht, dass jemand gerade die Idee bekommen hat, wie man Gott am besten anbeten kann, sondern es geht um die Wahrheit. Ich habe meine Mutter einmal gefragt, vielleicht habe ich das schon einmal erzählt, dann verzeihen Sie mir. Als ich ein Kind war und noch so klein, da fragte ich meine Mutter, warum halten wir diese seltsamen Tage ein? Ich muss deswegen von der Schule fernbleiben. Und warum halten wir all diese anderen Dinge ein? Nicht, was normale Leute tun würden. Und sie erzählte mir, dass sie als Katholikin aufwuchs. Und sie sagte mir, nicht das, was wir einhalten, ist komisch, sondern das, was sie einhalten, ist komisch. Das, was wir tun, kommt von Gottes Wort. Es kommt aus diesem Buch. Und es kann bewiesen werden, dass er der Gott und der Schöpfer ist. Und wir machen es so, wie Gott sagt, dass wir es tun sollen. Der Wahrheit gemäß. Der Wahrheit. Der Geist der Wahrheit leitet uns in alle Wahrheit. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Schlagen wir jetzt auf Apostelgeschichte, Kapitel 1. Christus bereitete also die Jünger auf das vor, was am Pfingsttag geschehen sollte. Nur etwas 50 Tage später, nachdem er in Johannes 16 gesprochen hatte. Apostelgeschichte, Kapitel 1 und Vers 1. Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, hier schreibt Lukas, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Er verbrachte Zeit mit ihnen 40 Tage lang. Er lehrte sie, half ihnen, leitete sie. Er bereitete sie auf das vor, was geschehen sollte. Das war eine große Sache, was geschehen sollte. Eine wirklich große Sache. Vers 4, und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters. Sie sollten warten. Stellen Sie sich das vor. Manchmal ist es leicht, nicht zu gehorchen. Es ist manchmal leicht, wankelmütig zu werden, nicht zur Versammlung zu kommen. Natürlich, diejenigen, die nicht hier sind, hören das jetzt nicht. Aber es ist einfach. Es ist einfach. Stellen Sie sich vor, wir wären an jenem Tag nicht aufgetaucht. Am Pfingsttag, 31 nach Christus. Er befahl ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Vers 8, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Es geht um eine Kraft, eine wirkliche Kraft. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Welt. Gehen wir jetzt zu Kapitel 2, dem Pfingsttag. Der Pfingsttag war nun gekommen und er hatte ihnen gesagt, seid dort. Er bereitete sie vor, emotional, mental, geistlich, so gut er konnte. Er lehrte sie darüber. Und so lesen wir Apostelgeschichte, Kapitel 2 und Vers 1. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Und dann wird erklärt, wie sie redeten, und diejenigen, die dort waren, kamen aus der ganzen Welt. Wenn Sie es noch nicht gesehen haben, wir haben eine Tomorrow's World Now-Sendung, eine der neuesten, wo es darum geht, in Zungen zu reden. Und darin wird gesprochen von Apostelgeschichte Kapitel 2. Und es zeigt hier, dass die Leute sie alle in ihrer eigenen Sprache hörten. Sie kamen von überall her nach Jerusalem am Pfingsttag. Sie sprachen verschiedene Dialekte. Herr Frank wies darauf hin, dass es sogar innerhalb Jerusalems verschiedene Synagogen gab, wegen der verschiedenen Dialekte. Und jeder ging nur dorthin, wo in deren Sprache und Dialekt gesprochen wurde. Nun aber war es die Aufgabe der Kirche, der Welt das Evangelium vom Reich Gottes zu verkündigen und diese unglaubliche Botschaft zu predigen. Und Gott öffnete diesen Segen, dass sie in verschiedenen Sprachen sprechen konnten, dass sie kommunizieren konnten, sodass jeder aus dem Publikum genau hören konnte, was gesagt wurde. Das war eine der Gaben von Gottes Heiligen Geist. Und so fragten sie sich, was ist da geschehen? Vers 14. Da trat Petrus auf mit den 11, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Ihr Juden und alle, die in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, vernehmt meine Worte. Hört darauf, was ich sage. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde des Tages. Wir haben jetzt den 9.06.2019 und es ist einfache Mathematik, keine große Sache. Das war also vor 1988 Jahren, 5 Stunden und 20 Minuten, ungefähr. Es war jedenfalls die dritte Stunde des Tages, ungefähr 9 Uhr morgens in Jerusalem. Vers 16, sondern das ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen, in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen. Dies war eine Art Vorerfüllung von dem, was in Zukunft geschehen soll. Gott eröffnete dies einer kleinen Gruppe von Menschen. Er gab ihnen seinen Heiligen Geist. Er machte ihn einer kleinen Zahl von Menschen zugänglich, einer kleinen Herde. Das hat er getan. Er gab den Zugang zu seinem Heiligen Geist auf eine viel breitere Art und Weise als jemals zuvor, bis zu diesem Zeitpunkt. Es waren nur wenige Menschen, die bis zu jenem Zeitpunkt direkt von Gottes Heiligen Geist geleitet wurden. Relativ gesehen waren es nur sehr wenige Menschen. Nun, was bedeutet das? Welche Bedeutung hat es, dass Gottes Heiliger Geist seinem Volk nun offen steht? Was genau ist der Geist Gottes? Was ist er und was bedeutet das für uns? Was bedeutet es für jeden Einzelnen von uns hier in diesem Raum und für das Volk Gottes in aller Welt? Darüber möchte ich heute im Rest der Predigt sprechen. Was ist die Bedeutung? Was ist Gottes Geist? Und was bedeutet er für uns? Wir werden diese Fragen in der Predigt heute beantworten. Wir werden die Bibel erforschen, gehen durch Gottes Wort und wollen herausfinden, was Gottes Geist ist. Wir identifizieren, was er ist, werden uns Attribute von Gottes Heiligen Geist ansehen und dann sehen, was das für unser Leben bedeutet. Zuerst, bevor wir zu Gottes Wort gehen, und etwas über den Heiligen Geist und seine Attribute erfahren, die Charakteristiken von Gottes Geist, wiederum, diese Predigt wird in zwei Teile unterteilt. Erstens die Attribute oder Eigenschaften und dann, was es für unser Leben bedeutet. Aber bevor wir das tun, möchte ich ein wenig über die Dreieinigkeitslehre sprechen. Und ich bekomme viele Anrufe und habe Gespräche mit Leuten und eine Frage, die sich oft ergibt, ist: Lehren Sie die Dreifaltigkeit? Glauben Sie an die Dreieinigkeit? Und natürlich lautet die Antwort nein. Wir lehren das nicht, weil das keine biblische Lehre ist. Es ist keine Lehre, die aus der Bibel stammt. Und Sie sagen, oh, Sie glauben also nicht an den Heiligen Geist? Und vielleicht erwähne ich an diesem Punkt, dass der Heilige Geist keine Person ist. Er ist keine Entität, er ist keine separate Person einer Drei-Personen-Gottheit. Und Sie wiederholen dann, oh, Sie glauben also nicht an den Heiligen Geist? Und dann sage ich, nein, nein, das ist nicht, was ich sage. Wir glauben an Gottes Heiligen Geist. Ich meine, hey, es steht überall in der Bibel, in Gottes Wort, dass er keine getrennte Person ist. Und so möchte ich nur ein wenig über den Heiligen Geist sprechen. Wir haben einige neue Leute hier und auch für diejenigen, die schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten hier sind, ist es gut, diese Dinge gelegentlich aufzufrischen. Ich werde nicht zu tief darin einsteigen, aber ich möchte ein paar Dinge aus Herr Westens Broschüre, Johannes 3, Vers 16, der goldene Vers und seine verborgenen Wahrheiten lesen. Ich lese nur ein paar Auszüge, um uns daran zu erinnern, woher die Dreieinigkeitslehre kam und so etwas. Und Herr Westen zitiert von Erdmanns Handbuch zur Bibel. Ich zitiere aus Kapitel 1 ab Seite 3 unten. Das angesehene Erdmanns Handbuch zur Geschichte des Christentums erklärt, in Gegenpraxeas entwickelte Tertullian die Lehre der Dreieinigkeit. Und letztlich nahm er sie und steckte sie in das Christentum. Tertullian war ein Mann, der um 160 nach Christus geboren wurde. Also etwa 130 Jahre nach dem Tod Christi wurde er geboren. Und bis er anfing zu schreiben, dürften es wohl weitere 30 Jahre gewesen sein. So war das etwa 160 Jahre, nachdem Christus gestorben war. Und erhielt die typische Erziehung des späten zweiten Jahrhunderts. Aber seine bekannte Frage, was hat Athen mit Jerusalem zu schaffen, brachte eine Ablehnung der Philosophie zum Ausdruck, die im Hinblick auf sein eigenes Werk nicht zutraf, da er selbst zeigte, wie die heidnischen intellektuellen Errungenschaften, diese wundervollen Errungenschaften, in den Dienst des Christentums gestellt werden konnten. Wie wunderbar! Das war ein Witz natürlich, falls Sie es nicht bemerkt haben. Ich lese weiter aus der Broschüre. Der Unterschied zwischen der Orthodoxie, beispielsweise von Alexandria und Karthago, entstand aus der unterschiedlichen Denkweise ihrer Theologen. Tertullian gebrauchte die Sprache und Denkweise des Rechts, der Rhetorik und des Stoizismus und des Montanismus. Clemens und Origenes, andere Männer, die diese Lehre mitentwickelten, verwendeten die Konzepte des Platonismus und andere Ismen und des christlichen Gnostizismus. Diese Theologen lasen die Bibel durch die Augen ihrer nicht-biblischen Voreingenommenheit. Diese Männer wurden nicht vom Geist Gottes geleitet. Sie lasen die Bibel durch die Augen ihrer nicht-biblischen Voreingenommenheit. Und eine der größten Debatten ihrer Zeit betraf die Wesensart Gottes. Wer und was ist Gott? Zusätzlich zu dem Problem vorgefasster Auffassungen über Gott, basierend auf heidnischen Einflüssen, ist es wichtig zu verstehen, hören Sie das, es ist interessant, was Herr Westen hier hervorhebt. Und tatsächlich ist es Erdmanns Handbuch zur Bibel, das das hervorhebt, mit einigen Worten von Herrn Westen. Ist es wichtig zu verstehen, welche Arroganz diese Vorurteile begleitete. Eine Arroganz begleitete diese Vorurteile. Origenes fühlte, das steht in Erdmanns Handbuch, Origenes fühlte sich den Aposteln Petrus, Johannes, Jakobus und den anderen Männern, die Christus persönlich auserwählt hatte, recht überlegen. Er fühlte sich diesen Männern überlegen. Der spekulative Origenes fügte nicht nur Absätze über die Seele, den freien Willen sowie Teufel und Engel hinzu, sondern behauptete auch, dass die Apostel vieles weiteres übrig ließen, dass es erforscht werde durch diejenigen, die für die höheren Gaben des Geistes geeignet waren. Was? Okay, so wir können die Idee der Dreieinigkeit verwerfen. Und natürlich gibt es darüber hinaus noch viele mehr. Wir werden uns nicht zu tief damit befassen, aber das ist es, woher es kam. Das ist ihr Origines, ihr originärer Ursprung. Okay, ein paar Definitionen, bevor wir uns Gottes Wort zuwenden. Ich möchte wirklich gerne die griechische und hebräische Aussprache probieren, aber vielleicht schaffe ich es auch nicht wirklich. Das erste jedenfalls ist Ruach. Das ist die hebräische Aussprache. Und es ist interessant, wir denken über die Dreieinigkeitslehre nach und wissen Sie, man denkt an den Geist als ein Er. Und wir werden uns ein paar Schriftstellen ansehen, die in dieser Weise über ihn reden. Aber im Hebräischen ist es tatsächlich ein weibliches Substantiv. Im Hebräischen ist es ein weibliches Substantiv. Und die Bedeutung, die Strong's Konkordanz diesen zuschreibt, ist Wind, so etwas Ähnliches wie Atem, dann auch Leben, Geist, und es ist schwierig, eine genaue Definition zu bekommen, aber Wind und Sturm sind einige Worte davon. Das griechische Wort Pneuma, das ist ein neutrales Substantiv. Und wir kennen das aus unseren Sprachen. Ein weibliches Substantiv, zum Beispiel La Mesa. Ich glaube, das heißt der Tisch auf Spanisch. La Mesa bedeutet, dass es weiblich ist. Aber der Tisch ist ja keine Frau. Und es gibt andere Wörter, die mit L bezeichnet werden. Das ist das männliche Geschlecht im Spanischen. Und hier ist Pneuma ein Neutrum. Es ist weder weiblich noch männlich. Und das griechische Wort Pneuma bedeutet Luftstrom, dann auch Atem, Brise, Hauch oder Geist. Das ist das Gesamtbild davon, so wie der Heilige Geist bezeichnet wird. Und es gibt ein anderes Wort, Parakletos. Dies wird in Johannes 14 und Johannes 16 verwendet. Und Parakletos bedeutet Fürsprecher, Tröster, und in der New King James Version wird es mit Helfer übersetzt. Das Wort für Geist Gottes wird also im hebräischen Alten als auch im griechischen Neuen Testament auf dieselbe Weise verwendet. Und dieses Wort Geist wird nicht nur verwendet, um den Geist Gottes zu repräsentieren, sondern auch um den Geist des Menschen zu repräsentieren. Und ich sage repräsentieren, aber es wird tatsächlich das Wort Geist bei dem Geist des Menschen verwendet. Und es wird auch in der Unterscheidung verwendet, wo zum Beispiel Jeremia heißt, dass Pferde Fleisch sind, aber Gott ist Geist. Es grenzt also den Unterschied zwischen Fleisch und Geist ab, als Bezeichnung für die Wesensart, woraus etwas besteht. Und so bezeichnet es die Wesensart, woraus Gott besteht und woraus auch Engel bestehen. Sie bestehen aus Geist. Und wirklich dasselbe Wort wird in vielen Fällen auch verwendet, um so etwas wie den Geist der Wut und den Geist der Eifersucht auszudrücken. Es könnte auch verwendet werden, um einen bösen Geist, eine böse Einstellung darzustellen. Das Wort Geist für sich alleine ist nicht heilig. Es ist heilig, wenn es über Gott spricht, und dann wird es entweder der Geist Gottes oder Heiliger Geist genannt. Oder es ist sehr klar aus dem Zusammenhang der Passage, dass es über Gottes Geist spricht. Das sind also einige Dinge, die man bedenken sollte. Als nächstes möchte ich aus den Glaubensgrundlagen der Living Church of God lesen. Was lehrt die Living Church of God über den Heiligen Geist? Und auf einiges davon werden wir eingehen, während wir uns die Attribute des Geistes Gottes ansehen und wenn wir darüber sprechen, was das für unser Leben bedeutet. In den Glaubensgrundlagen der Living Church of God heißt es über den Heiligen Geist: Gott ist Geist. Der Heilige Geist ist die Substanz, die Gedanken, das Leben und die Kraft Gottes. Er ist kein Wesen. Der Geist ist dem Vater und dem Sohn innewohnend und geht von ihnen aus in das gesamte Universum. Durch den Geist hat Gott alles erschaffen. Er ist die Kraft, durch die Christus das Universum erhält. Er wird allen gegeben, die ihre Sünden bereuen und getauft wurden, und ist die Kraft, durch die alle Gläubigen zu überwindern werden können und zum ewigen Leben hingeführt werden. Das besagen unsere Glaubensgrundlagen über den Heiligen Geist. Nun, jetzt werden wir uns einige Attribute ansehen. Wir werden nicht alle abdecken, wir werden nur einige wesentliche betrachten und Sie denken vielleicht noch an andere. Ich bin mir sicher, Sie werden noch an andere Attribute denken können. Gut, sprechen Sie darüber, nachher während des Essens. Was Ihnen dazu einfällt, ich möchte es hören. Und so werden wir uns jetzt einige Passagen ansehen. Das erste Attribut des Heiligen Geistes Gottes, das wir betrachten werden, wie viele gibt es? Einige, machen Sie sich bereit. Das erste ist: Gott hat den Geist benutzt, um das Universum zu erschaffen. Gehen wir zu 1. Mose Kapitel 1 und Vers 1. Gott gebrauchte seinen Heiligen Geist, und wir werden ein Bild aufbauen, während wir uns diese Attribute ansehen, und wir werden die Puzzleteile einfügen, die zeigen, was Gottes Geist ist, was er für uns bedeutet. 1. Mose Kapitel 1, und wir sind alle damit vertraut, aber ich müsste es trotzdem laut vorlesen. 1. Mose 1 und Vers 1: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Genau hier am Anfang. Und wir verstehen natürlich, dass zwischen 1. Mose 1 und Vers 2 eine Zeitlücke besteht. Das verstehen wir, aber genau hier am Anfang des Schöpfungsberichts in 1. Mose sehen wir, dass Gottes Geist da war. Direkt beteiligt. Gottes Geist war da. Gehen wir zu Hiob 26. Wiederum, wir bauen ein Bild auf und wir werden einige Schriftstellen betrachten, die wir dann zusammenstellen. Hiob Kapitel 26. Wir bauen auf dem auf, was wir bereits gesehen haben. Und Gottes Wort offenbart uns all diese Dinge. Hiob Kapitel 26 und Vers 13. Hier heißt es, am Himmel wurde es schön durch seinen Wind. Im Englischen heißt es, durch seinen Geist schmückte er die Himmel. Gott schmückte durch seinen Geist die Himmel, die Sterne, die Galaxien. Wie viele Milliarden von Sternen oder hunderte Milliarden oder Billionen Galaxien, wie viele es auch immer sind. Und ich glaube, sie haben die Zahl erhöht, seit ich das letzte Mal gründlich darüber nachgedacht habe und versucht habe, eine genaue Anzahl von Sternen zu erhalten. Und ich habe es nicht geschafft, eine genaue Anzahl von Sternen zu finden. Aber damals waren es 76 Billionen Sterne. Und jetzt könnten es 100-mal mehr sein. Aber wenn Sie bis 76 Billionen zählen wollen, das ist sehr viel, wenn Sie es zählen möchten. Wenn Sie einen pro Sekunde zählen würden, einen pro Sekunde und immer weiter zählen würden, und natürlich nicht unterbrechen, um zu essen oder zu schlafen oder sonst etwas zu tun, dann würden Sie alleine für das Zählen 2 Billiarden Jahre brauchen. 2 Billiarden Jahre. Ohne zu essen und zu schlafen. Das ist eine lange Zeit und es sind viele Sterne. Er schmückte die Himmel mit seinem Geist. Durch seinen Geist tat er es. Schlagen wir auf Psalm 104 und Vers 30. Psalm 104 und wir sehen, wie David hier sprach. Psalm 104, Vers 30. Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen. Gottes Geist schuf sie. Und du machst neu das Antlitz der Erde. Das ist das Gleiche, was in 1. Mose Kapitel 1, Vers 2 berichtet wird. Durch seinen Geist. Du erneuerst das Antlitz der Erde. Er gab ihm Licht und das Land und das Wasser und die Tiere darin, das Meer und die Vögel und die Tiere an Land. Und er hat uns Menschen gemacht. Er erschuf die Menschheit durch seinen Heiligen Geist. Attribut Nummer 1 also, das wir uns angesehen haben, ist, Gott hat seinen Geist benutzt, um das Universum zu schaffen und alles, was darin ist. Nummer 2. Dadurch erhält er das Universum. Er hat es nicht einfach nur erschaffen und dann alleine gelassen, er erhält es auch. Schauen wir uns Hebräer Kapitel 1 und Vers 2 an. Hebräer 1 und Vers 2. Hebräer 1, Vers 2. Er hat zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Und er tut es durch seinen Heiligen Geist und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Er trägt und erhält alle Dinge durch seine Kraft aufrecht. Die Dinge müssen aufrechterhalten werden. Sie brauchen Wartung. Welches gebaute Ding braucht nicht laufend Wartung in irgendeiner Form? Andernfalls zerfällt es einfach. Psalm 104 und Vers 29. Psalm 104, Vers 29. Gott muss aufrechterhalten, was er geschaffen hat. Psalm 104, Vers 29. Direkt vor dem Vers, wo wir bereits waren. Und hier heißt es, verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub. Gott erlaubt, dass wir Atem holen, und er gab den Tieren Atem. Er hat uns die Luft gegeben, damit wir sie atmen können. Nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub. Und gehen wir noch zu einer anderen Schriftstelle in Bezug auf diesen Punkt, dass er das Universum aufrecht erhält. Hiob 34. Und das ist wirklich sehr offenbarend und machtvoll. Hiob Kapitel 34 und Vers 14. Er hält alles aufrecht durch seinen Geist. Hiob 34 ab Vers 14. Das ist sehr beeindruckend für mich. Vers 14. Hiob 34 Vers 14. Wenn er nur an sich dächte, seinen Geist und Odem an sich zöge, so würde alles Fleisch miteinander vergehen und der Mensch würde wieder zu Staub werden. Wenn er wollte, könnte er all seinen Odem zu sich zurücknehmen. Und dann würde alles Fleisch miteinander vergehen. Und auch der Mensch würde wieder zu Staub werden. Aber er erhält alles. Er gibt uns die Luft, die wir atmen. Er gibt uns das Leben, das wir haben. Er gibt uns alles, was wir haben. Und wenn er wollte, könnte er seinen Geist nehmen und alles Fleisch würde zu Staub zurückkehren. Was für ein Segen! Punkt Nummer 2 ist also, Attribut Nummer 2, Er erhält das Universum durch seinen Geist. Attribut Nummer 3. Bereits vor Gründung der Kirche hat Gottes Geist im Lauf der Geschichte mit mehreren Menschen gearbeitet. Dazu schlagen wir auf Nehemia, Kapitel 9 und Vers 30. Nehemia 9, Vers 30. Sie können wahrscheinlich an so manche denken, mit denen er gearbeitet hat, bevor Gott den Geist einer relativ größeren Anzahl von Menschen eröffnet hat, nämlich der Kirche Gottes. Die Bibel sagt zum Beispiel ausdrücklich, dass Gott Mose den Geist gegeben hat. Bei Mose war Gottes Geist in Mose, aber es gab auch Personen, wo Gottes Geist mit ihnen war. Aber von Mose und Josua und auch von den 70 Ältesten, die mit Mose waren, heißt es in besonderer Weise, dass Gott ihnen seinen Geist gab. Einige der Richter Israels werden auch ausdrücklich erwähnt, wo es heißt, dass Gott seinen Geist auf sie legte. Othniel, Gideon, Jephtha, Simson, denen gab er den Geist. Vielleicht war Gottes Geist nicht in ihnen, aber er hat sehr direkt mit ihnen gearbeitet. Bei manchen ist es auch schwierig, das genau zu wissen. Gott allein ist Richter darüber. Einige der Könige Israel, Saul und David, werden ausdrücklich erwähnt als diejenigen, bei denen Gottes Geist mit ihnen arbeitete. Lesen wir jetzt Nehemia 9 und Vers 30. Hier heißt es, und du hattest viele Jahre Geduld mit ihnen und vermahntest sie durch deinen Geist, durch deine Propheten, aber sie nahmen es nicht zu Ohren. Gott hatte Barmherzigkeit und Geduld mit dem Volk Israel und er gab ihnen Zeugnis durch seinen Geist. Und er tat es durch seinen Geist, der in seinen Propheten war. Schlagen wir auf Epheser Kapitel 3, Epheser 3 und Vers 5. Epheser 3 und Vers 5. Es heißt hier, Epheser 3, Vers 5, dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht. Die Wahrheit, das Verständnis und die Kenntnis der Wahrheit, das Geheimnis Christi. Dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Gott arbeitete also durch seine Propheten und er gab ihnen seinen heiligen Geist. Aber er wurde nicht allgemein offenbart, wie wir wissen, bis zum Pfingsttag im Jahr 31 nach Christus. Er wurde der Kirche gegenüber nicht geöffnet, noch nicht allgemein geöffnet. Aber die Kirche, die Erstlinge, begannen, den Geist zu empfangen. Attribut Nummer 3 ist also das, Gott gab seinen Geist, er arbeitete mit mehreren Personen vor 31 nach Christus durch seinen Geist. Attribut Nummer 4, er geht von Gott aus, in das ganze Universum. Schlagen wir auf 1. Könige, Kapitel 8. 1. Könige, Kapitel 8. Gottes Geist geht von ihm aus, in das gesamte Universum. Ich erinnere mich nicht genau, wie alt ich war, vielleicht 12 oder 13 Jahre. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber als all diese Veränderungen begannen zu geschehen in unserer früheren Organisation, eines, woran ich mich jedoch erinnere, aber vielleicht waren es auch einfach nur meine Gedanken damals, Gott war für mich damals etwas wie eine riesige Blase, die einfach alles im gesamten Universum ausfüllte und in allem war und sowas. Aber das ist nicht, was Gottes Wort darüber sagt. Überhaupt nicht. Er sitzt auf seinem Thron. Und um zu sitzen, muss man in der Lage sein zu sitzen. In Offenbarung Kapitel 1 wird er beschrieben mit Füßen und Händen und Haaren und einem Gesicht, Nasenlöchern, einem Mund. Er hat uns nach seinem Bild geschaffen. Wie sieht Gott aus? Er sieht aus wie wir. Oder besser gesagt, wir sehen aus wie er. Das hilft uns, ein Bild davon zu bekommen, wie Gott aussieht. Es ist keine große, alte Blase. Das ist falsch, das ist eine Lüge. 1. Könige, Kapitel 8 und Vers 27. Lesen wir Vers 27. Denn sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel, können dich nicht fassen. Und das geschieht durch seinen Heiligen Geist. Wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? Und dennoch saß Gott in seinem Tempel. Psalm 139, das ist uns auch vertraut. Psalm 139, Verse 7 bis 8. Ein weiterer Psalm Davids. David konnte durch sein Nachdenken diese Dinge ausdrücken, die wir sonst nicht wissen könnten. Und er sagte sogar, dass einige dieser Dinge durch den Geist Gottes kamen, der durch ihn wirkte. Psalm 139, Vers 7. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Ich kann nicht entkommen, ich kann mich nicht verstecken. Wir können uns nicht vor Gott verstecken. Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Egal, wo ich hingehe, egal, wo ich bin, Egal, wo ich jemals sein könnte, Gott ist durch seinen Heiligen Geist dort, der von ihm ausgeht und das gesamte Universum durchdringt. Attribut Nummer 4 lautet also, Gottes Geist geht von ihm aus durch das gesamte Universum. Attribut Nummer 5, es ist der Geist der Weisheit, des Wissens und des Verstehens. Gehen wir zu 2. Mose, Kapitel 31. Es gibt mehrere Stellen, die darüber sprechen, aber diese wird uns dabei helfen, einige der hier genannten Attribute zu verstehen. Ich glaube, das letzte Mal, als ich darüber gesprochen habe, habe ich früher aufgehört. Das heißt, diesmal kann ich überziehen. Nein, ich versuche es nicht zu tun. 2. Mose 31 und Vers 3. Hier arbeitet Gott mit den Israeliten, als sie die Stiftshütte errichteten, und es gibt uns einen Einblick darin, wie Gottes Geist ist und wie Gott seinen Geist verwendet. 2. Mose 31, Vers 3. Und habe ihn erfüllt mit dem Geist Gottes, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit allerlei Fertigkeiten. Gott gibt also Verständnis und Weisheit. Es ist der Geist der Weisheit. Wir betrachten das vielleicht später noch. Es ist auch der Geist des Wissens und der Erkenntnis. Und Gott gibt dies durch seinen Heiligen Geist. Und er kann helfen. Er gab Simson Kraft durch seinen Heiligen Geist, als er den Löwen in zwei Teile zerrissen hatte. Es heißt, als wäre es eine junge Ziege gewesen. Ich habe noch nie eine junge Ziege in zwei Teile zerrissen. Das klingt heftig. Und ich kann mir vorstellen, wie schwierig das ist mit einem Löwen. Er gibt Kraft, er gibt Fähigkeiten in allerlei Fertigkeiten, Dinge zusammenzubauen, Dinge herauszufinden, sich um Dinge zu kümmern. Hier war es für die Stiftshütte. Aber ich kann Ihnen sagen, ich weiß es nicht genau, aber ich denke, es gab Zeiten, wo ich wusste, dass ich bei verschiedenen Projekten Probleme hatte, an denen ich gearbeitet habe. Da gab es technische Probleme, die einfach mein Verständnis überstiegen. Ich wusste nicht, was los ist und hatte wahrscheinlich schon zu viel Zeit damit verbracht, das Problem zu untersuchen. Und so betete ich darüber und Gott zeigte mir, was das Problem war. Ich bin sicher, dass wir alle so etwas in der Art schon mal erlebt haben, wo Gott helfen wird, sogar bei physischen Dingen helfen wird. Und er kann das, er hat die Fähigkeit, dies durch seinen Heiligen Geist zu tun. Wenn wir in einer Sackgasse feststecken, er kann helfen. Attribut Nummer 5 ist also, sein Geist ist ein Geist der Weisheit. Er spricht hier davon, dass es ein Geist der Weisheit, des Verstandes und der Erkenntnis ist. Attribut Nummer 6. Sie müssen dafür nichts aufschlagen, aber Sie können es aufschreiben, weil wir es gerade hier schon besprochen haben. Gottes Geist kann auch in physischen Dingen helfen. Er kann auf physische Weise helfen. Nummer 7. Attribut Nummer 7. Nummer 6 war, er kann auf physische Weise helfen, kann in physischen Dingen helfen. Attribut Nummer 7 heißt, Gottes Geist wird ein Tröster genannt. Ein Tröster oder ein Helfer. Das griechische Wort Parakletos. Schlagen wir dazu auf Johannes 14 und Vers 17. Gottes Geist ist ein Tröster und er wird hier auch Geist der Wahrheit genannt. Geist der Wahrheit. Und das ist zufällig das nächste Attribut. Das habe ich jetzt schon verraten. Ich konnte es nicht zurückhalten. Johannes 14 lesen wir ab Vers 16. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Das ist Attribut Nummer 7. Und Vers 17 ist Attribut Nummer 8, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und dann schlagen wir auf Johannes Kapitel 16 und Vers 13. Und ich möchte auch aus einem Artikel von Herrn Westen aus der Living Church News vorlesen, den wir gerade letzte Woche bekommen haben, glaube ich. Wenn Sie ihn noch nicht gelesen haben, tun Sie es. Es ist ein wunderbarer, hilfreicher Artikel darüber, wie man den Heiligen Geist verstehen kann. Der Artikel hat den Titel »Den Heiligen Geist verstehen« und ist geschrieben von Herr Weston. Johannes 16, Vers 13 »Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen.« Das Wort Parakletos ist also ein griechisches Wort und es ist ein maskulines griechisches Wort. Es hat das maskuline Geschlecht. Ich möchte es lesen, was Herr Weston geschrieben hat. Es weicht ein bisschen vom Thema ab, aber es ist eine gute Zeit, das hier anzusprechen, hinsichtlich dessen, warum es er in Bezug auf den Heiligen Geist heißt und ob wir es so verwenden sollten. Und wiederum, er benutzt dies nur in Johannes 14 und Johannes 16, das Wort Parakletos. Herr Weston schreibt, In Johannes 14 und Johannes 16 verwendet Jesus eine literarische Technik, die als Personifikation bezeichnet wird, um den Heiligen Geist zu beschreiben. Ein anderes biblisches Beispiel für eine Personifikation finden wir in Sprüche Kapitel 8. Schlagen wir das einfach auf. Sprüche Kapitel 8. Sprüche Kapitel 8, Abvers 1. Sprüche Kapitel 8, Personifikation. Vers 1. Sprüche 8, Vers 1. Ruft nicht die Weisheit? Wie kann Weisheit rufen? Und lässt nicht Klugheit sich hören? Öffentlich am Wege steht sie und an der Kreuzung der Straßen. An den Toren, am Ausgang der Stadt und am Eingang der Pforte ruft sie. Und sie wird hier als sie bezeichnet. Sie ruft, sie spricht mit einer Stimme. Und Herr Weston betont, dass es sich um eine Personifikation handelt. Herr Weston schreibt weiter, weder Weisheit noch Klugheit sind Personen. Aber jede wird in dieser Passage so beschrieben, als hätte sie Merkmale einer Person. Und so widersprach Jesus, als er von dem Tröster sprach, nicht den anderen Passagen in der Schrift, die eindeutig zeigen, dass der Heilige Geist die Projektion von Gottes Macht und Geist ist und nicht eine Person. Es ist kein Widerspruch. Wenn Sie sich also jemals gefragt haben oder gefragt wurden, nun, das ist die Antwort darauf, ein Teil der Antwort darauf. Und er schreibt weiter, gibt es drei Leute in der Dreieinigkeit? Und die Antwort darauf lautet, nein. Gut, das war also Attribut Nummer 7. Der Heilige Geist ist der Tröster oder Helfer. Und Attribut Nummer 8 habe ich Ihnen bereits genannt. Wir werden nichts anderes mehr aufschlagen dazu. Attribut Nummer 8 ist, es ist der Geist der Wahrheit. Wahrheit kommt von Gottes Geist und er wird uns in alle Wahrheit führen. Gut, wir haben uns also nun 8 Attribute angesehen. Wiederum, es gibt sicher viele mehr. Und wenn Ihnen weitere einfallen, sprechen Sie darüber. Nicht jetzt bitte, das können wir später tun. Für den Rest der Predigt möchte ich, dass wir uns darauf konzentrieren, was das für uns individuell bedeutet. Was heißt das für uns? Ich sage individuell, aber ich meine auch insgesamt für die Kirche Gottes. Was bedeutet das? Wie beeinflusst das unser Leben? Darauf möchte ich, dass wir uns konzentrieren. Wiederum, wir betrachten Gottes Wort und wir ziehen aus Gottes Wort die Lehren, was er sagt, wie es uns beeinflusst. Der erste Punkt, was bedeutet das für unser Leben? Der erste Punkt also, oder die erste Frage ist, wie können wir darauf zugreifen? Wie können wir auf den Heiligen Geist zugreifen? Wie erreichen wir ihn? Schlagen wir auf Apostelgeschichte, Kapitel 2. Apostelgeschichte 2, Vers 38. Wir beginnen zu lesen ab Vers 36. Apostelgeschichte 2, Vers 36. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Es hat sie schwer getroffen. Sie waren verzweifelt. Wie haben wir das tun können? Wir haben gesündigt. Wie können wir das wieder gut machen? Es ging ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Vers 38. Petrus beantwortet die Frage. Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Zuerst bereuen, den alten Lebensstil ändern. Wir haben oft gehört, was es heißt zu bereuen, dass man umkehrt von seiner früheren Lebensweise. Und es ist ein ständiger Prozess. Es ist konstant. Nachdem wir getauft wurden, bereuen wir weiterhin ständig. Wir bereuen unsere Wesensart, wer wir sind. Wir gehen einen anderen Weg. Umkehr bedeutet, in die entgegengesetzte Richtung zu gehen. Nein, ich gehe in diese Richtung. Ich werde Gottes Weg gehen, Gottes Lebensweise. Das werde ich tun. Tut Buße und jeder von euch lasst sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, dass wir völlig gereinigt werden von unseren Sünden, von den Sünden der Vergangenheit. Vollständig, 100% rein. Dann können wir die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Apostelgeschichte 5, Vers 32. Es gibt andere Voraussetzungen. Apostelgeschichte 5, Vers 32. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Und das gehört natürlich genau zu der Umkehr, zu der Reue, dahin, dass wir Gott gehorchen. Er hat Gesetze und wir müssen gehorchen, um Gottes Heiligen Geist zu empfangen. Ich habe mit einem meiner Kinder darüber geredet, wie wir Gottes Heiligen Geist empfangen können. Und ich glaube, eines meiner Kinder erwähnte etwas wie, Man muss daran arbeiten, man muss ihn verdienen. Und so hat einer Tracht Prügel bekommen dafür. Nein, 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 das ist natürlich nur ein Spaß. Keiner wird geschlagen. Es war wirklich nur ein Spaß. Aber das hat uns zum Nachdenken gebracht und dazu geführt, dass wir darüber redeten. Auf keinen Fall. Es gibt nichts, was wir tun können, dass wir den Heiligen Geist Gottes verdienen können. Nichts. Wir empfangen ihn durch die Gnade, durch die Barmherzigkeit Gottes, durch die Vergebung unserer Sünden. Und er gibt uns das alles. Und das geschah nur durch das Opfer Jesu Christi. Ich glaube, Dr. Scott hat es schon einmal erwähnt, wie es ist, wenn man begnadigt wird, wenn man wegen eines Verbrechens angeklagt wurde und ins Gefängnis kommt, und dann wird man begnadigt. Natürlich kann man da nicht herausgehen und dieses selbe Verbrechen weiter begehen. Das gibt ein Problem. Sie müssen ihren Lebensstil ändern. Und das ist es, was wir tun. Aber dadurch verdienen wir nichts. Wir verdienen nichts. Gut, eine weitere Schriftstelle dazu, Apostelgeschichte 19, Verse 5 und 6. Apostelgeschichte 19, Vers 5. Tut Buße, werdet getauft, gehorcht. Und jetzt Apostelgeschichte 19, Vers 5. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und dann Vers 6. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten in Zungen und weissagten. Der Heilige Geist kam erst auf sie, nachdem ihnen die Hände aufgelegt worden waren, durch einen Diener Jesu Christi. Und seit dieser Zeit ist es immer das, was geschieht. Nur so können wir den Heiligen Geist empfangen. Buße tun oder bereuen, sich taufen lassen, die Hände aufgelegt bekommen, und nur zur Klarheit, so wie wir es verstehen, empfangen wir nur den Heiligen Geist, nachdem die Hände aufgelegt wurden. Wir werden also getauft, unter Wasser getaucht, wir kommen aus dem Wasser heraus und da hat man noch nicht Gottes Geist. Das geschieht erst, wenn man aus dem Wasser herauskommt und welcher Prediger auch da anwesend ist, legt ihnen die Hände auf und ein Prediger betet und bittet, dass Gott den Heiligen Geist gewährt. Und dann ist er gegeben. Das ist es, was wir verstehen. Der erste Punkt also, was es für uns bedeutet, ist die Frage, wie wir darauf zugreifen können. Punkt Nummer 2. Er sondert uns ab. Gehen wir dazu zu 1. Petrus, Kapitel 1 und Vers 2. 1. Petrus, Kapitel 1 und Vers 2. Er sondert uns ab, er heiligt uns. Gottes Heiliger Geist sondert uns ab. Und auf diese Weise sind wir nicht wie der Rest der Welt. Das macht uns nicht besser, aber es sondert uns ab. Und nur durch seine Barmherzigkeit können wir das haben. 1. Petrus, Kapitel 1 und Vers 2. Auserwählt nach der Vorsehung Gottes des Vaters, durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Und es gibt weitere Verse, aber wir werden sie nicht aufschlagen, aber Gottes Heiliger Geist sondert uns ab. Er unterscheidet uns auf eine besondere Weise. Und wir werden 1. Korinther Kapitel 7 nicht aufschlagen, aber darin spricht es auch von den Kindern, die indirekt abgesondert werden. Wenn die Eltern oder ein Elternteil den Heiligen Geist Gottes hat, werden auch die Kinder abgesondert und geheiligt. Das ist etwas Besonderes. Punkt Nummer 2 ist also, Gottes Geist sondert uns ab. Punkt Nummer 3, Gottes Geist lebt in uns. Gehen wir dazu zu 1. Korinther Kapitel 3 und wir lesen Vers 16. Nun haben wir den Sinn, den Charakter und die Kraft Gottes, die er uns gibt, um in uns zu leben. 1. Korinther Kapitel 3, Verse 16 und 17. Und es gibt auch viele Passagen, die dieses beschreiben, aber aus Zeitgründen werden wir nur die eine betrachten. 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Der Tempel Gottes? Warum? Vers 17. Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Gottes Heiliger Geist wohnt in uns, wie in den früheren Tempeln und in der Stiftshütte. Außer, dass dies jetzt eine besondere Weise ist, denn er wohnt in uns. Dieselbe Kraft, dieselbe Majestät, dieselbe Stärke, dieselbe Macht, mit der er das Universum erschaffen hat, diese wohnt in uns durch seinen Heiligen Geist. Was bedeutet es für uns? Punkt Nummer 3, Gottes Geist lebt in uns, wenn wir getauft wurden und uns die Hände aufgelegt wurden. Punkt Nummer 4, wir erhalten Gottes eigene Wesensart. Manche dieser Punkte fließen ineinander über, und das ist okay, aber lesen wir 2. Petrus, Kapitel 1 und Vers 2. 2. Petrus 1 und Vers 2. Ich meine, wie erstaunlich ist das? 2. Petrus 1, Vers 2: Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Er gibt uns die Stärke, die Fähigkeit zu überwinden, so wie es auch in den Glaubensgrundlagen heißt. Die göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, Vers 3, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Vers 4. Durch sie sind uns die kostbaren und allergrößten Verheißungen geschenkt. Und Herr Ames gab einmal eine Predigt über die kostbaren Verheißungen Gottes, auf die wir achten können, an die wir glauben können und von denen wir wissen können, dass er sie erfüllen wird. Dr. Winnell hat gestern erwähnt, dass Gott nicht lügen kann. Es sind kostbare Verheißungen. Und wir haben diesen Geist in uns. Diese Kraft lebt in uns, diese göttliche Kraft. Vers 4, damit ihr durch sie Anteil bekommt an der göttlichen Natur, der eigenen Wesensart Gottes, des Schöpfers der Himmel und der Erde, des einen, der alles gemacht hat, was existiert, der seit Ewigkeit da ist. Wir haben dieses Leben in uns. Wenn ihr der Vergänglichkeit entflieht, die durch Begierde in der Welt ist. Punkt 4, was es uns bedeutet, ist also, wir haben die Wesensart Gottes, die in uns lebt. Durch seinen Heiligen Geist. Und wir bauen diese Punkte aufeinander auf. Jeder folgende Punkt baut auf den vorigen auf. Nummer 5. Ja, die Wesensart Gottes, aber wenn man genauer darüber nachdenkt, spezifisch ist es der Sinn Jesu Christi. Die Gesinnung Jesu Christi lebt in uns. In Philipper 2, Vers 5 heißt es dazu, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Schlagen wir auf Epheser, Kapitel 3. Beginnen wir ab Vers 14. Epheser 3 und Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Jesus Christus kann in unseren Herzen wohnen, durch den Glauben. Und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet. Wir werden es nicht aufschlagen, aber in Philipper 1 und Vers 19 heißt es, ich möchte das kurz lesen, Philipper 1 und Vers 19, dort heißt es, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird, durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Der Geist Jesu Christi lebt in uns. Und wir kennen natürlich Galater 2, Vers 20. Punkt 5 also, was es für uns bedeutet, wie es sich auf uns auswirkt, ist, es ist der Geist und die Gesinnung Jesu Christi, die in uns leben. Die Wesensart. Die Wesensart, ja, aber auch die Gesinnung Jesu Christi. Nummer 6. Er öffnet uns den Verstand, um die Dinge Gottes zu verstehen. Wir können die Dinge Gottes verstehen und erkennen. Schauen wir uns Römer Kapitel 8 und Vers 7 an. Als ich damals anfing, auf Gottes Berufung zu reagieren, war mein Leben ein Durcheinander, nicht ein komplettes Durcheinander, aber ich bin ein paar Umwege gegangen und Gott half mir, ein paar Dinge auf die Reihe zu bekommen. Und meine Mutter sagte, okay, wo auch immer du gerade bist, ich hole dich ab und wir gehen zur Versammlung. Und so holte sie mich ab und wie es auch immer war, sie brachte mich zu den Versammlungen am Sabbat. Und zu diesem Zeitpunkt wollte ich nicht wirklich dort sein, aber Gott half mir, es anders zu sehen. Und ich glaube, zu dieser Zeit las ich schon die Bibel. Ich las die Bibel, ich wollte herausfinden, wie man ein besserer Mensch werden kann. Ich war damals einmal mit einem meiner Freunde und ich sagte zu ihm, hey Mann, ich habe angefangen, die Bibel zu lesen. Und er meinte nur, Mann, sei vorsichtig. Er sagte, manchmal, wenn die Leute dieses Buch lesen, verändern sie sich. Und ich sagte, mach dir keine Sorgen um mich, Mann, ich werde mich nicht ändern. Tja, und ein paar Monate später saß ich in der Versammlung. Und Herr Raymond McNair gab die Predigt und er las diesen Vers, Römer 8 und Vers 7. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch sich dem Gesetz Gottes nicht unterwirft, denn es vermag's auch nicht. Und ich hatte die Bibel gelesen, weil ich lernen wollte, irgendwie besser zu werden. Ich wusste, dass meine Art zu leben ganz klar nicht gut war, nicht zu guten Resultaten führte. Ich hatte Probleme in meinem Leben. Und ich dachte bei mir, nun, ich betrachte sicherlich nicht das Leben meiner Freunde, um ein besserer Mensch zu werden, weil sie auch keine guten Menschen waren. Und im Fernsehen würde ich das bestimmt auch nicht herausfinden und auch nicht in der Musik, die ich hörte oder aus den Filmen, die ich ansah. Der einzige Weg, es zu wissen, es muss offenbart werden. Das ist der einzige Weg. Andernfalls kommt es wieder aus dem Verstand des Menschen und es ist wertlos und nutzlos. Das ist mir schon aufgefallen. Deshalb konnte ich es nicht wissen und nicht verstehen. Vers 6. Denn fleischlich gesinnt sein ist der Tod, doch geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Es kann nur durch den Heiligen Geist Gottes kommen, das ist der einzige Weg. 1. Korinther Kapitel 2 und Vers 9. 1. Korinther 2 und Vers 9. Was für eine wunderbare Stelle hier. Es ist der einzige Weg, wie wir das wissen können, weil Gottes Wort es uns sagt. 1. Korinther 2, Vers 9. Sondern wir reden, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Ohne Gottes Geist kann es nicht verstanden werden. Mit unserem eigenen, kleinen Verstand kann es nicht verstanden werden. Sie können sich allerlei Dinge vorstellen, wie sie möchten, aber sie werden dem nicht näher kommen. Aber Gott hat es uns durch seinen Geist offenbart. Wir können die Dinge Gottes aus diesem Grund durch seinen Geist erkennen, weil sein Geist in uns lebt. Vers 10. Uns aber hat es Gott offenbart durch den Geist, weil sein Geist in uns lebt. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen Gottes. Vers 11. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist? So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Tiere können nicht verstehen, was wir tun, weil sie den Geist des Menschen nicht haben, der in ihnen leben würde. Und wenn wir nicht den Geist Gottes haben, können wir nicht die Dinge Gottes verstehen. Aber mit Gottes Geist können wir es. Vers 12. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, welche menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt, und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen. Und wir versuchen, dieser Welt zu predigen, aber für diejenigen, denen Gott den Geist nicht öffnet, ist es eine Torheit, eine Dummheit. Ich sprach einmal mit jemandem, der mir erzählte, dass sie die Wahrheit kannten, dass sie in unserer Zeitschrift etwas von der Wahrheit gelesen hatten, aber die Person sagte, ich kann es nicht verstehen. Ich verstehe es einfach nicht so, wie sie es tun. Nur durch Gottes Gnade können wir es verstehen. Nur durch seinen Geist. Für andere ist es eine Torheit. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Punkt 6 ist also, wir können die Dinge Gottes erkennen und die Dinge Gottes durch seinen Heiligen Geist verstehen. Punkt Nummer 7, und Sie können sich die Schriftsteller dazu aufschreiben, wir werden sie nicht aufschlagen. Gottes Geist gibt uns Zugang zum Vater, Zugang zum allmächtigen Gott. Das steht in Epheser 2, Vers 18. Er gibt uns Zugang und die Fähigkeit, die Früchte des Geistes zu haben. Schlag mir auf Galater, Kapitel 5. Er gibt uns diese Fähigkeit und den Zugang dazu, zu überwinden, unsere eigenen Wege zu ändern. Er gibt uns die Kraft zu gehorchen, um diese Früchte hervorzubringen. Galater 5 und Vers 16. Das sind Vorzüge, nach denen die Welt sich sehnt. Sie wünschten, sie könnten Zugang dazu haben, wie es wieder bei einem Amoklauf erwähnt wurde. Wie schrecklich diese Schießereien sind. Und dieses Jahr gab es mehr Schüler, die wegen solchen Schießereien gestorben sind, als Soldaten des US-Militärs. Das ist krankhaft. Aber Gottes Geist gibt uns den Zugang zu diesen Dingen. Vers 16, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Wenn wir im Geist wandeln, können wir überwinden, können die Begierden des Fleisches überwinden, von denen es dann spricht. Und stattdessen, Vers 22, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen all dies steht kein Gesetz. Das sind Dinge, die die Welt sich wünscht. Sie wünschen sich, sie könnten einen Frieden haben, der das Verständnis übersteigt. Freude, er gibt uns diese Dinge durch seinen Geist. Das ist Punkt Nummer 8. Früchte des Geistes Gottes. Er gibt uns diese durch seinen Geist. Punkt 8, Gaben des Heiligen Geistes. Schlag mir auf 1. Korinther, Kapitel 12. 1. Korinther 12 und Vers 4. 1. Korinther 12 und Vers 4. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Dann Vers 8. Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben. Wiederum, es ist der Geist der Weisheit. dem anderen ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist, einem anderen Glaube in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Vers 11. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. Gott benutzt jeden von uns individuell, wie er will. Und wir sollten Gott bitten, uns zu helfen, zu erkennen, wie wir dienen können, wie wir dem Leib Jesu Christi und dem Werk Gottes helfen können. Er gibt uns die Gaben des Heiligen Geistes. Schlagen wir nun auf Lukas Kapitel 11. Wir haben die Attribute, einige der Attribute des Heiligen Geistes betrachtet und wir haben untersucht, wie sich Gottes Geist auf unser Leben auswirkt, was er für uns bedeutet, welchen Zugang wir zur Macht und zum Geist Gottes haben, um zu überwinden und zu wachsen. Es ist direkt hier vor unserer Nase. Es ist genau hier. Es steht uns zur Verfügung. Wenn wir in diesem Raum sitzen, steht es jedem von uns zur Verfügung. Lukas 11 und Vers 13. Lukas 11 und Vers 13. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Es ist genau hier, zum Greifen nahe. Wir können darum bitten. Wir müssen Gott nur darum bitten. Möglicherweise müssen wir ihn anflehen, uns zu helfen. Bitte gib uns deinen Geist, zu überwinden, uns zu verändern, um zu tun, was du willst, dass wir es tun. Um weiterhin das Evangelium zu predigen, weiterhin das Werk zu tun, weiterhin mitzuhelfen, den Leib Christi aufzubauen und unsere eigenen Familien weiter aufzubauen. Das alles ist zum Greifen nahe. 2. Timotheus 1 und Vers 6. Er ist zum Greifen nahe. Er kann auch ausgelöscht werden. Es heißt in 1. Thessalonicher 5, Vers 19, den Geist löscht nicht aus. Aber Gott ist barmherzig. Er ist barmherzig. Wenn Sie sagen, Mensch, ich hoffe, ich habe den Geist nicht ausgelöscht. Nun, dann haben Sie es wahrscheinlich nicht getan, weil Sie versuchen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Alles, was wir tun müssen, ist zu bitten und er wird uns schnell helfen. Er gibt uns die Kraft. 2. Timotheus, Kapitel 1 und Vers 6. 2. Timotheus 1 und Vers 6. Aus diesem Grund, Paulus spricht hier zu Timotheus, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist durch die Auflegung meiner Hände. Wecke sie auf, fache sie an, es ist wie bei einem Feuer, es braucht Luft, es braucht Bewegung, es braucht nicht viel, ein bisschen ins Feuer blasen, ein wenig Aufmerksamkeit. Und wenn wir ihm ein bisschen Aufmerksamkeit widmen, dann kann es ein Inferno werden. Es geht darum, wie viel wir investieren, dass du erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Dieser heutige Tag zeigt eine der größten Segnungen aller Zeiten. Wir haben die erste Gelegenheit bekommen, Zugang dazu zu haben. Wie einige von denen in der Vergangenheit, denen Gelegenheit gegeben wurde, Zugang zu Gottes Geist zu haben. Zu dem Sinn, zu der Kraft, zu dem Charakter Gottes. Bitten wir Gott darum. Flehen wir Gott an, dass uns mehr davon gegeben wird. Und nützen wir das vollständig, was uns gegeben ist.